Dankeschön. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße das Erzgebirge aus dem Frankenwald. Diese Fahrt hierher, die hat sich für mich schon gelohnt. Wisst ihr das? Eine wunderbare Herbstlandschaft, Sonnenaufgang, leichte Nebelschwaden durchzogen das Gelände. Es war ein Traum. Die Schöpfung hat sich so richtig ins Zeug gelegt, um mich heute Morgen zu erfreuen. Selbst die Windräder, die ja sonst nicht so schön aussehen, sahen schön aus, indem sie aus dem Nebel oben rausgeschaut haben. Bloß so diese Spitzen, also ein wunderbarer Anblick. Hat ihr auch so eine gute Fahrt von Leipzig hierher gehabt? Ja? Ihr versteht mich? Okay. Ich möchte euch als Gemeinde heute Morgen ermutigen. Ermutigen mit einem Blick in unsere Zukunft, die uns bevorsteht. Weiß ja heute keiner so richtig, ne? Was kommt auf uns zu? Wie geht's weiter? Die Welt, unser Land, vielleicht auch unser persönliches Leben ist ja ziemlich in Unruhe momentan. Wir leben, ich will es mal so sagen, in ungewissen Zeiten. Unsicherheit macht sich breit, Angst vielleicht auch. Wie geht's weiter? Und ich habe festgestellt, dass gerade in solchen Zeiten eine klare Zukunftsperspektive ein gutes Mittel ist, um Halt zu finden, um sich trotzdem freuen zu können und um etwas zu haben, was uns vorantreibt und nicht resignieren lässt oder aufgeben lässt. Das sind immer wieder die gleichen Fragen, die sich die Menschen stellen und beschäftigt und umhertreibt zum Teil auch, was sie in Unsicherheit versetzt. Wie wird es werden? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Zukunftsängste, Zukunftssorgen, und das bringt alles so eine Verunsicherung mit sich. Und wisst ihr, unser Gott möchte keine verunsicherten Kinder haben. Er möchte Kinder, Gottes Kinder, die feststehen in dem, wo er sie hineinberufen hat. Und leider ist es so, dass wir als Christen da auch nicht ganz außen vor sind. Auch wir machen uns Gedanken, oder geht es euch anders als mir? Wir machen uns Gedanken, überlegen, wir sind nicht völlig frei davon. Machen uns Gedanken über unser Leben, über unsere Familie vielleicht, um unseren Arbeitsplatz, um unser Auskommen, wie werden wir den nächsten Winter überstehen, werden wir alles bezahlen können. Und dann, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, wie sieht es in der Welt aus, wie geht das mit dem Krieg weiter, das Klima und all diese Dinge, beschäftigen uns auch wir damit. Und diese Perspektive der Ewigkeit, die gibt mir in all diesen Dingen, in all diesen unsicheren, ungewissen Zeiten, gibt mir einen Halt, gibt mir Sicherheit. Und eine Sicherheit auch dann noch, wenn alles andere wegbricht oder scheint wegzubrechen. Und ich lese uns mal am Anfang jetzt diesen Text, der mir so aufs Herz gekommen ist, vom Apostel Johannes. In seinem ersten Brief schreibt er im dritten Kapitel. Haben wir das mit auf Folie? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 und 3. Hier schreibt Johannes: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Johannes, wir kennen ihn, er schreibt ein bisschen in einer blumigen Sprache, so nenne ich es mal, ja, etwas so lyrisch diese Worte sind sehr kunstvoll gestaltet und nicht so ganz leicht auch zu verstehen. Aber was er hier sagt, es gibt für euch eine klare Zukunftsperspektive. Und das ist das, was der Mensch auch braucht, wo er sich sicher fühlt, zu wissen, was kommt auf mir zu, worauf lebe ich auch zu, wo geht die ganze Sache hin, wie wird das Ganze mal enden. Und das gibt mir persönlich sehr viel Halt, Gewissheit, wenn ich so eine wunderbare Zukunftsperspektive habe, wie wir als Christen in der Bibel auch immer wieder finden. Wenn ich weiß, es kommt etwas Herrliches auf mich zu. eine Zukunft, wo all das, was mich auch hier in dieser Welt so ärgert, mal nicht mehr sein wird. Und das Schöne ist, zum Thema, was kommt auf uns zu, haben wir Christen ja ganz viel zu sagen, oder? Wer sonst, wenn nicht wir? Wird viel zu selten gemacht, gebe ich zu. Aber eigentlich hätten wir da eine richtig gute Nachricht für die Menschen, wenn wir überlegen, was unser Glaube oder auch entsprechende Texte der Bibel uns für eine Botschaft vermitteln, was mit uns, was mit den Menschen in Zukunft passieren kann. Früher, ich erinnere mich, war das nochmal so ein bisschen regelmäßiges Predigtthema, ja, über den Himmel zu predigen. Heute ist das leider ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch in unserer Gemeindebewegung viel weniger geworden. Aber dieser Gedanke, auch damals war nicht alles gut, gebe ich zu, aber dieser Gedanke, wir leben auf etwas zu, auf etwas Wunderbares, auf eine Zukunft, die herrlich sein wird, wo es sich auch lohnt, in dem Hier und Jetzt etwas zu opfern, etwas zu aufzubringen, etwas zu ertragen, letztendlich ja auch. Diese Gedanken, sie bringen Sicherheit, sie bringen Ruhe und auch eine gewisse Gelassenheit in unser Leben hinein, das schafft nicht mal die beste Rentenversicherung. Glaubt mir das. Ja. Egal, was auch noch auf dieser Welt geschehen wird, Gott hat eine geniale Zukunft für dich vorgesehen. Das kannst du dir schon mal so mitnehmen. Eine geniale Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wenn ihr manchmal schaut ihr Filme im Fernsehen oder Internet, Kino, ja. Wenn ich weiß, dieser Film hat ein Happy End, dann kann ich auch die dramatischen Szenen in diesem Film etwas gelassener anschauen, oder? Und ich sag's mal so, wenn wir wissen, unser Leben hat ein Happy End, unser Leben ist kein Film, ja, das ist echt. Aber wenn wir wissen, es geht gut aus, auch wenn es zwischendurch mal Zeiten gibt, die wirklich schwer fallen, die uns wehtun, die uns zu schaffen machen, aber am Ende einen Blick zu haben, dass unser Glaube und all das, was wir ertragen, sich lohnen wird, weil wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Das ist doch gut. Das gibt Gewissheit, das gibt eine Sicherheit hinein in unser Leben. Aber schauen wir uns diesen Text von Johannes mal etwas genauer an. Er schreibt, Geliebte, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Er wendet sich also an diejenigen, die da dazugehören. Eine bestimmte Gruppe von Menschen, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Kinder Gottes, ihr wisst es, die meisten von euch denke ich zumindest, man wird hineingeboren, es geschieht eine neue Geburt, hineingeboren in die Familie Gottes. Der Heilige Geist tut ein Werk in jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat. Eine drastische Veränderung und die Bibel spricht davon einer neuen Geburt, die in dem Leben der Menschen geschieht, wenn Gott sein Werk beginnt durch seinen Heiligen Geist. Und falls du dir, was du hier sitzt heute Morgen und du bist dir unsicher, ob ich da dazugehöre oder sogar weißt, ich bin nicht ein Kind Gottes, dann kann vielleicht auch heute Morgen so eine Gelegenheit sein, diesen Schritt zu tun, Jesus Christus ganz persönlich für dich als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und so von Neuem geboren zu werden, wie gesagt, hinein in die Familie Gottes. Eine Entscheidung, die jeder für sich persönlich auch treffen muss und sollte. Das ist meine Empfehlung. Ja, wenn du diese Ewigkeitsperspektive, von der wir heute noch hören wollen, haben möchtest. Vielleicht kannst du auch nach dem Gottesdienst jemanden ansprechen, dem du zutraust, dass er dir bei diesem Schritt helfen kann, mit ihm gemeinsam beten und dann kannst auch du sagen, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Jetzt seid ihr Kinder Gottes. Jetzt sind wir Kinder Gottes, sagt Johannes. Wir sind oder wir haben die Gnädig Gottes angenommen. Und trotzdem bleibt ja immer diese Frage, auch bei Christen, wie kann ich mir sicher sein? Wie kann ich mir denn sicher sein, dass ich in Gottes neuer Welt dabei bin? Dass ich wirklich dazugehöre? Dass ich wirklich errettet bin? Früher hat man das Heilsgewissheit genannt. Kennt ihr diesen Begriff noch? Ja? Steht jetzt nicht so in der Bibel, aber das war so dieser Ausdruck, diese Gewissheit, die man da zum Ausdruck bringen wollte. Was macht dich sicher, dass du errettet bist, dass du ewiges Leben hast, dass du einmal das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes verbringen wirst? Ja. Manche sagen, das kann man doch nicht wissen, ob ich im Himmel komme oder nicht. Ich gebe mein Bestes, aber letztendlich wissen kann ich es nicht. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Gott möchte keine verunsicherten Kinder, die das ganze Leben lang immer spekulieren müssen oder sich unsicher sind. Bin ich jetzt dabei? Bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei? Ja. Das ist nicht Gottes Absicht. Er möchte, dass wir sicher sind über unseren Ausgang, mehr als sicher, eine Gewissheit haben. Die Apostel haben damals verkündet, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist doch eine klasse Zusage, oder? Das ist doch eine Garantie. Jeder, der den Namen des Herrn angerufen wird, wird gerettet werden. Oder Jesus sagt selbst in Markus 16, Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen auf ihn, auf das, was er für uns am Kreuz getan hat, das ist das, was uns ganz persönlich Sicherheit gibt, eine Gewissheit gibt in unser Leben hinein. Wie gesagt, die Bibel spricht davon, von einer neuen Geburt. Etwas Neues geschieht in deinem Leben. Du bekommst durch den Heiligen Geist ein völlig neues Leben geschenkt. Eine drastische Veränderung. Bei mir war es zumindest so. Ich war bis zu meinem 22. Lebensjahr ohne Gott unterwegs gewesen. Habe richtig die Sau rausgelassen. Ja? Also mein Leben war richtig wild. Und dann trat Gott in mein Leben hinein. Und mir war gleich von Anfang an völlig klar, was dann nicht mehr geht. Eine klare Veränderung geschieht, wenn Gott in dein Leben hineintritt. Du wirst, wenn du dich dafür entscheidest, von neuem geboren hinein in die Familie Gottes. Und dieser Heilige Geist, der Heilige Geist, der das tut, diese Neugeburt, er ist es auch, der dir dieses Zeugnis ins Herz legt. Der Heilige Geist bezeugt dir, dass du Kind Gottes bist. Stimmt das? Wir lesen den entsprechenden Bibelvers, Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hier steht es also, du kannst eine Gewissheit haben. Du kannst dir sicher sein darüber. Ich gehöre dazu. Ich werde mal die Ewigkeit beim Herrn verbringen, in der Herrlichkeit Gottes. Natürlich, ja, ihr denkt jetzt, wir müssen aber auch bis zum Ende durchhalten. Ja, ja, klar, dranbleiben. Ja, überwinden und all diese Dinge. Da gibt es noch einiges auf dem Weg zu tun. Aber in diesem Moment, diese Gewissheit zu haben, ich bin dabei. Wenn Christus in mir ist, ja, dann bin ich dabei. Wenn er sein Leben durch mein Leben leben darf in dieser Welt, dann bin ich dabei. Ich gehöre zu ihm. Ich habe den Heiligen Geist, der in mir dieses Zeugnis hochhält. Eine Sicherheit über dieses irdische Leben hinaus. Ist das nicht fantastisch? Versucht mal zu lächeln, euch darüber zu freuen. Das ist doch was Schönes. Hört zu, interessanterweise fährt Johannes fort und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also ich als Prediger finde das ja klasse, dass Johannes das hier so sagt. Ja, manchmal fühlt man sich ja so ein bisschen im Zugzwang, alles erklären zu müssen, alles beschreiben zu müssen. Und dann kommt auch die Frage, wie wird es im Himmel sein, Jens? Ja? Erklär uns das doch mal mit den goldenen Straßen und den ganzen Sachen. Wie wird es sein im Himmel? Aber Johannes sagt hier, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich muss nicht alles erklären können. Johannes sagt, es ist noch nicht offenbar geworden. Und das entlastet mich. Wir wissen noch nicht alles. Keiner weiß alles. Selbst die ja, meinen alles zu wissen. Ja, vieles ist noch verborgen, sagt Johannes. Wir dürfen uns überraschen lassen. Und somit kann ich selbst als Pastor nicht alles wissen. Und für mich persönlich ist das gar nicht jetzt so, ja, so schlecht oder so. Ich weiß, es wird herrlich werden. Und die Details, die sind erstmal Nebensache. Du weißt, es wird gut. Und klar mache ich auch mir meine Gedanken so über die Ewigkeit. Jeder hat von uns auch so seine Vorstellung. Man darf ja auch träumen über gewisse Dinge. Aber genau wissen, ihr Lieben, das tut keiner. Lasst euch da auch nichts erzählen von Menschen, die vielleicht auch Bücher schreiben, Ich war im Himmel und solche ähnlichen Titel. Ja. Das sind bestenfalls, wenn es wirklich gut läuft, eigene Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Aber das ist nichts, worauf wir unseren Glauben aufbauen. Ja. Unterscheidet das auch bitte. Unser Glaube gründet sich auf dem Wort Gottes. Amen. Und tatsächlich findet man so einiges über den Himmel in der Bibel. Ja. Habt ihr auch schon gefunden. Aber wenig Konkretes. Vieles wird in Bildern, in einer Bildsprache beschrieben, in Vergleichen. Vieles auch, wie bei Johannes hier, in so einer blumigen Sprache. Vieles in Negation auch. Also, wo beschrieben wird, was dort nicht mehr sein wird, was es nicht mehr geben wird. Und wenn ich das Ganze, was ich so in der Bibel finde, mit meinen eigenen Worten mal zusammenfassen darf, es wird einfach fantastisch. Unvorstellbar. Schön werden und wir werden nichts vermissen von all dem, was wir auf dieser Welt auch so lieben. Wenn es keine Sünde ist. Aber wenn du die Sünde liebst, dann brauchst du dir über den Himmel ja sowieso keine Gedanken zu machen. Ja. Aber meine Wahrnehmung ist es, und ich weiß nicht, wie es hier in Annaberg bei euch aussieht, unter Christen hält sich die Freude auf dem Himmel doch sehr in Grenzen. Kann das sein? Die Freude, gut, bei den älteren Geschwistern vielleicht nicht so, die haben das Ziel schon ein bisschen, wenn es jetzt vom biologischen Rhythmus her geht, ein bisschen näher vor Augen, weiß ja keiner, aber ich nehme wahr, dass die Freude auf dem Himmel sich doch schon sehr in Grenzen hält. Man hat sich gut eingerichtet in dieser Welt. Man hängt auch an seinem Leben. Also ich auch. Ja. Man liebt auch das, was man hier tut. Und dennoch denke ich, wir könnten da ein bisschen Abhilfe schaffen. Warum ist das so, dass man sich so wenig auf den Himmel freut? Ich glaube, viele von uns haben vielleicht auch falsche Vorstellungen, wie es im Himmel sein wird. Falsche Vorstellungen, Annahmen, wo auch immer sie herkommen, die für uns den Himmel vielleicht nicht so attraktiv erscheinen lassen. Wo vielleicht Aussagen oder auch die Bildsprache der Bibel nicht richtig verstanden wurde, falsch verstanden wurde oder vielleicht einfach auch nur so stehen gelassen wurde. Und so fährt Johannes hier, nachdem er festgestellt hat, dass vieles für uns noch im Verborgenen liegt, fährt er fort und sagt, ein kleines bisschen können wir doch wissen. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Um wen geht es hier? Um Jesus Christus. Genau. Wir werden Jesus gleichgestaltet sein, sagt Johannes hier. Und mit dieser Gleichgestaltung, davon können wir ja auch schon einiges für uns ableiten, wie es uns dann später ergehen wird. Jesus hat zum Beispiel nach seiner Auferstehung einen Körper gehabt. Einen Körper. Es war eine leibliche Auferstehung. Der alte Körper war verschwunden und Jesus hat einen Auferstehungsleib gehabt. Stimmt das? Einen Leib? Und das ist ganz interessant. Irgendwie war dieser Auferstehungsleib erst auf den zweiten Blick erkennbar, also nicht gleich. Ja. Man war erst mal ein bisschen irritiert, irgendwie muss er doch anders ausgesehen haben. Oder anders. Aber dennoch erkennbar, die Identität war irgendwie da gewesen, wenn auch erst auf den zweiten Blick. Aber das ist ja klar, dass der Auferstehungsleib, der zeitlich unabhängig ist, ein ewiger Leib ist, anders gestaltet sein muss als einer, der, wo man den Spuren der Zeit ansieht, ja. Runzel und Flecken und dünnes Haar und ja, all diese Dinge. Paulus führt das Ganze mit diesem Auferstehungsleib einmal ausführlich aus im 1. Korinther Kapitel 15 und er spricht da von einem himmlischen Leib. Ja, wir werden Jesus gleichgestaltet sein und auch wir werden einen neuen Körper bekommen. So manch einer freut sich doch darüber, oder? Ein neuer Körper, das wäre doch was. Ob du jetzt irgendwelche Gebrechen hast oder ob du vielleicht mit deiner Figur nicht so einverstanden bist. Ein neuer Körper eröffnet wieder ganz neue Chancen. Und da kommt jetzt doch ein bisschen Freude auf bei uns. Ich merke das schon. Manchmal gibt es ja auch solche Bedenken. Werden wir uns im Himmel wiedererkennen? Ja? Werden wir uns wiedererkennen? Werde ich meine Frau, meine Kinder, werde ich die wiedererkennen im Himmel? Oder werden wir vielleicht nur so als geistlose, nee, als Geisterwesen, körperlose, wollte ich sagen, körperlose Wesen, Geister irgendwie rumschweben, identitätslos? Und dass man sich darauf nicht so sonderlich freut, das kann ich verstehen. Ja? Das ist nicht so attraktiv. Doch Jesus kommt in diesem Auferstehungsleib auch wieder, ihr Lieben. Wisst ihr das? Als seine Jünger bei seiner Himmelfahrt traurig nach oben schauten, da heißt es in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Genau so wird Jesus wiederkommen, in einem Körper, ja, mit einem Auferstehungsleib, welcher diese ganzen irdischen Begrenzungen nicht mehr kennt. Ja. All die irdischen Begrenzungen sind weg. Jesus ist mit einem Leib, mit diesem neuen Leib durch Wände oder zumindest durch geschlossene Türen gegangen. Ja. Ist das nicht genial? Wenn ihr mal den Schlüssel verlegt habt, ja, kein Problem mehr. Solche Begrenzungen sind aufgehoben, aber doch kein Geisteswesen, keine Geister, die irgendwo rumherschwirren. Thomas zum Beispiel, der Jünger Thomas, er konnte seine Hände in die Wundmale legen, ja, in die Seite legen von Jesus. Berührbar, angreifbar, ein echter Leib. Oder Jesus sagt auch mal selbst in Lukas 24, Vers 39 und 40 zu seinen Jüngern, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht. Und jetzt kommt's. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe, sagt Jesus. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und hört mal zu, was dann kommt. Als die Jünger dann immer noch mit offenem Mund staunend dastanden und sich wunderten, dann legt Jesus noch eine Schippe drauf. Habt ihr etwas zu essen? Ja? Das war die Testfrage jetzt. Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Wow, der Beweis. Er aß vor ihnen. Jesus hat in diesem Leib gegessen. Also mich freut das. Ja? Man sieht das mir nicht an, aber auch ich esse gerne. Und mit dem neuen Leib brauchst du dann auch nicht mehr auf die Kalorien zu achten, glaub mir. Da kommt Freude auf. Jesus will seinen Jüngern hier mit diesem Abschnitt klar machen, ich bin nicht nur ein Geist. Ich bin nicht nur ein Geist. Ihr könnt mich anfassen, ihr könnt mich, Jesus aß Fisch. Und selbst zum Frühstück, das verwundert mich doch ein bisschen. Ja, Jesus aß Fisch zum Frühstück am See Genezareth. Wisst ihr, die Jünger kommen da an, Kohlenfeuer und Jesus brät Fisch. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen, aber ich meine, in der himmlischen Welt ist dann alles möglich. Fisch zum Frühstück. Und es ist ja auch nicht der einzige Hinweis, den wir in der Bibel finden, dass im Himmel auch gegessen wird. Wir sind eingeladen zu einem Hochzeitsmahl des Lammes. Wisst ihr das? Und was bedeutet ein Mahl anderes, als dass wir dabei auch essen? Gutes Essen. Essen im Himmel, schon dann, das alleine schließt ja 24 Stunden Lobpreis aus, oder? Sing mal mit vollem Mund, das klingt dann nicht mehr himmlisch. Ja? Also ich glaube, selbst der begeisterte Sänger, Siegbert, wo bist du? Ja? Selbst der begeisterte Sänger tut sich da schwer mit 24 Stunden Lobpreis, mit diesen Gedanken. Aber wisst ihr, ich glaube, was damit gemeint ist, dass unser Herz voller Lobpreis, dass wir ständig bereit sind, Gott zu loben, einfach unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz, so will ich es vielleicht bezeichnen, ein Lob Gottes darstellt. Ja. Und nicht, dass man da mit eingelaufenen Kleidchen irgendwo auf einer Wolke sitzen mit der Harfe in der Hand, wie das manchmal so dargestellt wird. Ja, es gibt sogar Wein im Himmel. Das hätte er jetzt nicht gedacht, oder? Es gibt sogar Wein im Himmel. Davon spricht Jesus auch beim letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung, was er mit seinen Jüngern gehalten hat, Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Ja. Wein im Himmel, da gibt es natürlich nur den besten, ja, den besten Wein, obwohl wir ja alle unterschiedliche Geschmäcker haben. Ich bin gespannt, wie wir das zusammenkriegen. Aber wir üben schon mal hier in dieser Welt, dass wir uns gut miteinander verstehen. Ja. Gerade in so herausfordernden Zeiten wie Corona war das ja schon nicht so einfach gewesen. Aber im Himmel, da ist Harmonie. Wir werden sein wie Jesus, das ist der Punkt. Sicher bleiben da noch viele Fragen offen, wie es im Himmel sein wird. Einiges können wir anhand der Bibel schon entdecken oder mit so ein paar Anhaltspunkte können wir finden, was auf uns zukommt. Zum Beispiel auch die eine Frage, die etwas Unsicherheit vielleicht auch mit sich bringt. Was passiert, wenn ich sterbe, bevor Jesus wiederkommt? Was dann? Und da gibt Jesus auch mal so einen kleinen Einblick in das sogenannte Paradies, in das Totenreich, an diese Orte vor der Auferstehung der Toten. In einer Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus bekommt man so ein bisschen eine Ahnung, wie es sein wird. So dieses Bild im Schoße Abrahams, ja, für den Trost Gottes und auch für diese Gegenwart. Ja, ein Bild auch für dieses Paradies. Es wird herrlich sein, es wird wunderbar sein, es wird uns an nichts mangeln. Oder auch auf dem Berg der Verklärung. Das ist für mich eine ganz interessante Geschichte. Der Berg der Verklärung, als da plötzlich Mose und Elia erscheint, erkennbar erscheint. Obwohl Petrus, Jakobus, noch Johannes irgendwie von ihnen wahrscheinlich ein Bild gesehen haben. Oder? Könnt ihr euch das vorstellen, dass da die Smartphone-Fotografen schon unterwegs gewesen sind? Mose fotografiert, Elia fotografiert und dann die nächsten Generationen weitergereicht wurde? Ich glaube nicht. Und trotzdem müssen die eine Identität ausgestrahlt haben, die erkennbar gewesen ist. Ja? Ist das sonst, wie soll ich mir das vorstellen? Oder auch solche Fragen, was wird mit unserer Ehe? Das ist doch eine spannende Frage, hä, für unsere Verheirateten. Was wird mit ihr? Sind wir im Himmel vielleicht geschlechtslos? Oder ist dann meine Ehe ungültig? Ich weiß nicht, wer sich von euch darauf freut, kann ja sein. Aber ich nicht, ja? Ich nicht. Was von Kindern immer die Frage gestellt wird, wird es im Himmel Tiere geben? Ja? Kommt mein Hamster in den Himmel? Es wird im Himmel Tiere geben, ja. Ich möchte nicht auf das alles heute eingehen, sondern mich mehr an diesem Vers von Johannes ein bisschen festhalten. Oder auch die Frage, was werden wir im Himmel tun? 24 Stunden Lobpreis, wie gesagt, ist ja nicht gerade attraktiv. Also für mich zumindest nicht, ja. Und wenn ich anfange mit Singen, ist es für euch auch nicht mehr attraktiv. Glaubt mir. Goldene Straßen. Ich habe mich gefragt bei den goldenen Straßen, wie wird das sein bei dieser himmlischen Geschwindigkeit mit der Straßenhaftung in den Kurven, ob das hält. Ja? Aber das sind alles Bilder, die uns etwas deutlich machen wollen, wie herrlich und wunderbar es im Himmel sein wird. Nicht alles ist wörtlich zu verstehen. Alles Dinge, die uns so interessieren, wo wir kleine Hinweise finden. Aber wir bleiben mal bei diesem Text, den Johannes hier weitergibt. Wir werden Jesus gleichgestaltet sein. Mit einem Leib, bei dem alle irdischen Begrenzungen aufgehoben sind. Keine Schmerzen, ihr Lieben. Keine Schmerzen. Wer hat momentan Schmerzen in seinem Körper? Was? Keine Krankheit mehr. Wer ist zurzeit krank? Ja, ihr Lieben. Alterserscheinung. Das haben wir nicht, ne? Reden wir nicht drüber. Und doch werden wir einen echten Körper haben. Gott wird alle Tränen abwischen. Alle Tränen abwischen. Und das ist kein billiger Trost über das, was wir hier durchgemacht haben, sondern es ist wirklich weg und vergessen. Alles neu. Es wird alles neu. Ja. Der Tod wird nicht mehr sein. Komm, lasst mich mal den schönen Text lesen aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Hier sagt Johannes, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, und hört mal jetzt genau zu, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne vor ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Habt ihr es gehört? Das Erste ist vergangen. Das, was wir hier erleben, ist nur das Erste. Ja. Nur das Erste. Es kommt noch viel, viel mehr. Auf uns wartet eine Ewigkeit. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, zuverlässig, die bringen Sicherheit. Die geben dir Halt in deinem Leben. Das ist sicher, sagt dir Gott, das ist gewiss, das ist Fakt. Ja, das steht fest, daran ändert sich nichts. Darauf kannst du dich verlassen. Und du kannst dir sicher sein, der Himmel wird schöner, als momentan diese Erde ist. Die Sünde ist hinausgeworfen. Ja. Die Sünde ist hinausgeworfen. All das, was diese Welt so teilweise auch zu einem schrecklichen Ort macht, ja, wird dort nicht mehr sein. Neue Erde oder auch erneuerte Erde, eine neue Welt Gottes, die besser ist als die gefallene. Dessen können wir uns wirklich sicher sein. Eine sichere, wunderbare Zukunft. Gott will sie uns so gerne schenken. Ihr Lieben, der Himmel ist das endgültige Zuhause für alle Kinder Gottes. Dann sind wir angekommen. Dann sind wir daheim. Dann eröffnet sich uns eine Herrlichkeit, von der wir hier immer geträumt haben. Und wie viel Grund, wenn du das vor Augen hast, wie viel Grund brauchst du noch, um dafür dein Leben verändern zu lassen? Was brauchst du noch für eine Perspektive, um dafür dein Leben verändern zu lassen? Dafür lohnt es sich doch, ganze Sache zu machen mit Jesus Christus, ihm nachzufolgen, alles zu geben. Ich habe vorhin gedacht bei dem Lied, wir wollen dir dienen oder so, ja, ob das jetzt jeder hier mit von ganzem Herzen singt. Ich erinnere an die Liste da hinten. Ja. Jedenfalls, Johannes schreibt weiter im Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jeder rein ist. Ja. Wenn wir doch diese Hoffnung haben, dann tun wir doch auch unseren Teil dazu, reinigen, für diese Sicherheit in weltlichen Dingen, sage ich jetzt mal. Da sind wir Menschen bereit, sehr viel zu tun, oder? Viel zu investieren. Da ist der Mensch bereit, die unmöglichsten Dinge zu machen. Wir schließen alle möglichen Versicherungen ab. Manchmal sind wir doppelt versichert und dreifach, ja, um irgendwie ein bisschen Sicherheit in dieser Welt zu erlangen. Noch eine Geldanlage für später. Rentenversicherungen, Alarmanlagen, die wir uns kaufen, Gesundheitschecks, Vorsorgeuntersuchungen. War schon dort gewesen? Ja. Wir wollen ein bisschen Sicherheit, dass es gut aussieht in uns, in diesem vergänglichen Körper. Ja. Was bist du bereit aber für diese ewige Sicherheit zu investieren? Dafür einzusetzen? Das ist die Frage. Bist du bereit, dich dafür von Gott verändern zu lassen? Und Johannes spricht hier vom Reinigen. Unschöne Dinge, die Gott nicht gefallen, zu bekennen, ans Kreuz zu bringen, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu erlangen auch dadurch und dann letztendlich auch Sünde, wir lernen immer mehr, Sünde auch abzulegen, einfach sein zu lassen. 1. Johannes 1, Vers 9. Ein Vers, den jeder auswendig lernen muss, der Royal Ranger-Leiter werden will. Ja. Ich mache selber diese Ausbildung und ich weiß, ich muss diese Verse abfragen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt Johannes. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist ein fortwährender Prozess der Heiligung. Heiligung, auch ein Thema, wo wenig gepredigt wird heutzutage. Aber wer diese Sicherung, diese Versicherung hat, der lebt anders. Der beginnt anders zu leben. Eben himmlisch zu leben, auf den Himmel zuzuleben. Er tut etwas für seine Sauberkeit. Er lässt zu, dass Gottes Geist in ihm wirken kann, ihn verändern, diesen Veränderungsprozess immer mehr voranbringen kann. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, ihr Lieben. Dieser Veränderungsprozess in das Bild Christi hinein. Wir haben vorhin gehört, wir werden sein wie Jesus, oder? Und jetzt beginnt das schon. Jetzt beginnt das. Wir werden verändert in das Bild Christus. Noch nicht äußerlich, ja, unser Leib bleibt immer noch der alte, der gebrechliche, aber unser Charakter, unser Wesen, unser Reden, unser Denken, unser Handeln wird verändert. Immer mehr in das Bild Christi hinein. In der ewigen Herrlichkeit werden wir sein wie Jesus. Vorausgesetzt, der Heilige Geist darf schon im Hier und Jetzt sein Werk an uns beginnen. Liebe Kinder Gottes, wenn wir doch diese Sicherheit haben, einmal in Gottes neuer Welt dabei zu sein, wenn Gott seine neue Welt aufrichtet, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir jetzt und hier leben in dieser Welt. Wie wir ein Zeugnis auch sein können für die anderen Menschen um uns herum. Weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und so möchte er uns mit einem Wesen, das sich auf dem Himmel ausrichtet, gebrauchen, um seine geliebten Menschen zu erreichen, damit noch viele, viele den Weg zum Himmel finden. Wollt ihr euren Teil dazu beitragen, auch als Gemeinde hier in Annaberg? Mit dieser Gewissheit im Herzen, wir werden einmal in der Ewigkeit, in der herrlichen Ewigkeit bei Gott sein. Und so lasst uns mal aufstehen gemeinsam und dafür beten, dass das geschieht, mehr und mehr. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diese Perspektive Ewigkeit, die du in unserem Herzen verankert hast. Und wir danken dir für dein Wort, welches uns daran immer wieder erinnert und es neu bewusst macht und uns auch schmackhaft macht, dass auch in uns diese Freude auf den Himmel ja aufkommen kann. Hilf uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Und dann, Herr, wünsche ich mir für jeden hier, dass diese himmlische Perspektive auch ausgestrahlt wird. Dass Menschen um uns herum etwas mitbekommen, davon angesteckt werden, dass du, Jesus Christus, in ihre Herzen einziehen kannst. Und so bete ich um deinen Segen für diese Gemeinde hier in Annaberg, dass sie wirklich dieses Licht sein können für die Menschen, die so sehr nach Sicherheit, nach Halt in ihrem Leben suchen, gerade jetzt in diesen ungewissen Zeiten. Herr, mach sie zu Zeugen für dich, für deine Herrlichkeit. Und es soll alles nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre, Jesus Christus, geschehen. Amen. Amen.